Ja, liebe Geschwister, ich entschuldige mich, dass ich hier alle störe mit meinem Husten. Tut mir leid. Auf jeden Fall wollen wir gemeinsam die zwei Verse 19 und 20 betrachten. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Diese letzten zwei Verse, also diese zwei Verse gewähren uns einen Einblick in so das ein sehr herzliches und liebevollen Einblick in das Privatleben von Apostel Paulus. Einfach indem man diese fünf Namen betrachtet. Mit allen fünf sind einfach Erfahrungen und Erinnerungen von Paulus verbunden. Man kann sich das richtig vorstellen, wie Paulus an diese Leute gedacht hat, auch einfach angesichts seines Abschieds. Das ist der letzte Brief, der von ihm erhalten ist. Wenige Monate, vielleicht nur wenige Wochen vor seinem Tod. Und dass er da noch so viele herzliche Freunde hat, an die er denkt, finde ich, ist einfach eine wirklich herzliche und liebevolle Situation. Die bekanntesten von den fünf Namen, die wir gelesen haben, sind auf jeden Fall Aquila und Prisca oder Priscilla. Der Hintergrund hier ist, Priscilla ist die Diminutivform von Prisca. Also Prisca ist der Hauptname, so wie man zum Beispiel Hans und Hänschen, diese Verkleinerungsform, nutzen kann. Oder vielleicht besser Helene und Leni. Ganz interessant ist, die drei- oder viermal, wie Paulus dieses Paar anspricht, sagt er immer Priska. Und Lukas in der Apostelgeschichte schreibt immer Priscilla. Das spricht vielleicht auch davon, dass Lukas jünger war, dieses Paar offensichtlich schon älter war und er diesen zärtlichen Namen verwendet. Paulus selber, einfach weil er diese Familie besser kennt, so einen gebührenden Abstand wahrt, indem er den formelleren Namen wählt. Und auf jeden Fall Priska und Priscilla ist die gleiche Frau. Und vielen ist sicherlich bekannt, wann sie sich zum ersten Mal begegnet sind. Das war auf der zweiten Missionsreise des Paulus, ziemlich am Anfang seines Dienstes in Europa. Nachdem er schon in Athen war, dort nur mäßigen Erfolg hatte, fängt er an oder möchte in Korinth missionieren. Und hier sucht er nach einer Betätigungsmöglichkeit. Und er findet eben diese jüdische Familie, die den gleichen Beruf hat wie er. Sie sind nämlich Zeltmacher. Und offensichtlich wird Paulus hier sozusagen Angestellter in einem Familienbetrieb. Denn Aquila und Priscilla, die haben diesen Beruf, die haben diesen Beruf schon in Rom ausgeübt. Aber wie kommen sie nach Korinth? Und Juden aus Rom nach Korinth, was ist eigentlich da der Hintergrund? Lukas nennt ein kleines Detail, dass nämlich Aquila in Pontus geboren ist. Das ist am Schwarzen Meer oder der Schwarze Meerstrand sozusagen der Türkei, nennt sich Pontus. Dort hat er ursprünglich, ist er zur Welt geboren. Irgendwann muss er nach Rom gekommen sein und seine Frau hat eben einen ganz typisch jüdischen, einen typischen römischen Namen oder italienischen Namen dieser Gegend. Sie passt aus dieser Gegend und sie haben erstmal in Rom ihr Geschäft begangen und das passt ja. Wer möchte nicht in einer Großstadt seine Sachen verkaufen? Und was passiert? Im Jahr 49 hat Kaiser Claudius genug von Juden und vor allem von ihrem Streit um einen gewissen Christus, das ist uns so überliefert. Er denkt aber, das ist der Streit einer jüdischen Gruppe mit einer anderen. Er kann da nicht unterscheiden zwischen Juden und Christen. Und in der Bibel heißt das, weil Kaiser Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Sind Aquila und Priscilla betroffen. Offensichtlich sind sie hier schon Jesus gläubig und müssen eben deswegen leiden, weil die Synagogen am Judentum festhalten wollen. Sie gehen dahin, lehren und predigen dort, und werden sie nachher nochmal mit Apollos machen und ihn gewinnen. Führt zu einem Skandal. Alle Juden sollen weg, nicht nur die Christusgläubigen. Und auf jeden Fall, gerade für Geschäftsleute und Handwerker, ist so ein Wandel ja eine große Herausforderung. Also ich stelle mir vor, ich hätte jetzt hier ein Geschäft als Kfz-Mechaniker zum Beispiel, hätte mir in 10 Jahren einen Ruf aufgebaut, müsste jetzt weg und in Ruhrgebiet oder in Dresden irgendwo neu anfangen. Da kennt mich niemand, da geht man doch immer nur zum Handwerker seines Vertrauens. Und genau diese Situation haben sie und ihre Mitarbeiter, die sie hatten, sind natürlich auch weg. Und diese wirklich widrige Führung, unter die sie kommen, ich denke, das ist so der erste Punkt, den wir mitnehmen können, in dieser widrigen Führung trotzdem auf die Liebe und oder Trost Gottes hoffen. Genau diese widrige Führung führt nämlich dazu, dass sie Paulus begegnen in Korinth. Paulus fängt bei ihnen an zu arbeiten, um sich eben Unterhalt zu verdienen für seinen Missionsdienst. Und während sie Paulus helfen, kommen sie in Kontakt mit einem wirkmächtigen Apostel und einem der bekanntesten, größten Lehrer der Christenheit. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen in ihrem Leben. Ein russisches Sprichwort sagt, «С кем поведешься, того и наберешься», oder auf Deutsch, «Du lernst von dem, mit dem du zusammen bist». Und das ging bei Aquila und Priscilla ziemlich schnell. Blicken wir doch drauf, wie Paulus das Leben von Aquila und Priscilla geprägt hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte 18,18, dass nachdem Paulus viele Tage in Korinth geblieben war, er wieder zurückkehrt eigentlich diesen gleichen Weg, zuerst nach Ephesus und später dann über weitere Orte und zum Teil mit dem Schiff in seine Heimatgemeinde Antiochia, das ist im heutigen Syrien gelegen. Und was lesen wir hier von Aquila und Priscilla? Und mit ihm zogen Priscilla und Aquila, Entschuldigung. Und mit ihm zogen Priscilla und Aquila. Sie waren täglich in Gemeinschaft mit einem Missionar und sind so selber zu Missionaren geworden. Das ist sicherlich eben nicht aus geschäftlichen Gründen. Man könnte ja auch denken, vielleicht hat das Geschäft nicht so funktioniert und sie dachten, okay, Paulus zieht weg, wir ziehen mit. Aber es wird eindeutig, wenn wir ein bisschen weiterlesen, dass nämlich in Ephesus gehen diese beiden in eine Synagoge und dort kommt eigentlich der Top-Theologe, der aber nicht so ganz Christ ist. Er glaubt an Christus, aber er hat die Ereignisse von Pfingsten nicht mitbekommen. Das ist Apollos. Wenn der anfängt zu reden, der ist wortgewandt, ein beredter Mann und mächtig in den Schriften. Das heißt, er kann extrem gut argumentieren, kennt die Schrift und eben niemand kann mit ihm mithalten. Und dann kommt Vers 26 und dieser Apollos fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Da waren zwei Handwerksgesellen, die sagen zum Top-Theologen, der eben nicht ganz Christ ist, so katholisch könnte man vielleicht heute vergleichen, und sagen zu ihm, komm mal zu uns nach Hause, wir trinken doch einen Kaffee und dann schauen wir mal nochmal genauer hin in die Bibel. Und sie gewinnen Apollos auch zu einem Mitarbeiter für Jesus. Und ich denke, erstens zeigt das, wie tief so eben diese Prägung geht und wie nötig wir Freunde haben, die uns positiv prägen. Aber dann könnte man sagen, wo finde ich solche Leute? Junge Schwester zum Beispiel weiß um den Rat von Paulus an Timotheus, dass die alten Schwestern die jungen Schwestern lehren wollen. Und man sagt, wo finde ich denn solche Lehrerinnen? Und ich denke, der beste Rat, den ich je gehört habe zu so einer Frage, wo finde ich so einen, ist, als ein Bruder auf so eine Frage gesagt hat, bete dafür, dass du so eine Person wirst. Bete dafür, dass du so ein Hiob wirst, der von sich selbst sagen konnte, ich habe mich seit meinen jungen Jahren gehalten wie ein Vater für andere. Er wurde nicht befätert von anderen, sondern er konnte andere befätern sozusagen, obwohl er jünger war. Und eben, jeder würde sagen, es fehlt an solchen wirkmächtigen Lehrern, aber wir sollten dafür beten, dass wir diese positive Prägung werden. Beten wir dafür, dass wir zu Menschen werden, die andere zum Guten und Positiven prägen, so wie das hier von Paulus stattfindet, diese Abprägung eben zu Missionseifer, zu dieser Lehrfähigkeit im Leben dieses Ehepaares. Aber da hört die Prägung bei weitem nicht auf. Wir sehen sie eben darin, dass sie einen wildfremden Menschen einladen, der auch ja, lehrmäßig nicht ganz auf einer Wellenlänge ist, mit ihm reden können. Und das ist natürlich etwas, was man auf Reisen lernt oder irgendwann haben sie es gelernt. Aber auf jeden Fall bewirkt es etwas in der Gemeinde Christi. Denn in Ephesus wird ihr Haus zu einer Hausgemeinde, zu einer Versammlungsstätte für Gläubige. Das lesen wir in 1. Korinther 16,19. Es grüßen euch vielmals im Herrn, Aquila und Prisca, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Also offensichtlich schrieb Paulus den Korintherbrief auf Ephesus, traf diese Familie und übergibt Grüße in Korinth. Und überhaupt alle fünf Namen, die wir hier noch sehen werden, sind irgendwie so eine Ephesus-Korinther-Connection. Der zweite Timotheusbrief richtet sich ja wieder nach Ephesus und Priscilla und Aquila sind wieder in Ephesus. Zwischendurch waren sie offensichtlich noch in Rom. Und es ist dieser letzte Gruß, der sich wiederholt und der sich immer wieder in den Briefen des Paulus findet. Grüße Prisca und Aquila, den wir hier lesen. Und ich finde, da kommen wir eigentlich zu dem einen Gedanken, der von Apostelgeschichte 18,2 bis 2. Timotheus 4,19 uns verfolgt. In diesem Leben dieser beiden, dass sie eben ein Paar sind. Immer werden sie beide gemeinsam genannt. Beide nehmen Paulus auf. Beide sind Zeltmacher. Beide gehen nach Ephesus. Beide nehmen Apollos auf. Beide legen ihm den Weg Gottes genauer aus. Beide sind Mitarbeiter in Christus Jesus. Beide haben eine Gemeinde in ihrem Hause. Und das ist eine absolute Sonderstellung im Neuen Testament. Paulus und einige seiner Mitarbeiter waren und blieben bewusst ledig, um Gott besser dienen zu können. Einmal fragt Paulus sogar sehr herausfordernd: Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel, 1. Korinther 9,5. Und tatsächlich erfahren wir zum Beispiel bei Petrus mehr über seine Schwiegermutter als über seine Frau. Aber hier ist ein Paar, das durch unterschiedliche Umstände, die wir nicht wissen, vielleicht war das Kinderlosigkeit, vielleicht war das auch ein gewisser Wohlstand, der dazu beide befähigt hat, frei zu arbeiten, dass sie gemeinsam Gott dienen konnten. Und das ist sicherlich etwas wirklich Erfüllendes, wenn Mann und Frau nicht gegeneinander arbeiten oder irgendwie so nebeneinander oder was heute sehr im Trend ist und auf allen Gesellschaftsebenen, dass man nur seine eigene Erfüllung trachtet. Hier ist ein Ehepaar, das uns begegnet, das immer gemeinsam sowohl die Zelte fliegt, wie auch Apollos die Schrift auslegt. Wir lesen hier weiter von den weiteren treuen Freunden von Paulus. Da wird uns das Haus des Onesiphorus genannt. Von dem im Haus des Onesiphorus hören wir nur noch am Anfang des gleichen Briefes. Der Herr gebe dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt. Die Formulierung Haus des Onesiphorus bedeutet einfach, wir würden heute sagen Familie, aber meinte damals nicht nur Frau und Kinder, sondern auch zum Beispiel Großeltern, vielleicht irgendeine adoptierte Tante, die sich niemand kümmern konnte und vielleicht Knechte auch. Und deswegen, also das Wort Familie werden wir eher schwer finden, aber in der Bibel, aber das Haus meint eben diese Familie, die hier existiert. Und Paulus, er konnte mit einem Ehepaar befreundet sein, er konnte mit einer Großfamilie eben offensichtlich hier befreundet sein. Er konnte auch mit einem Mann befreundet sein. Übrigens eben, das habe ich vergessen noch zu erwähnen, diese Freundschaft, die hielt also mindestens 15 bis 16 Jahre, wenn das 49 oder 50 war, wo sie sich kennengelernt haben, bis hier im Jahr 66, wo Paulus kurz vor seinem Tod steht. Und Erastus, an den er hier auch denkt, den kannte er definitiv noch früher, als hier Aquila und Priscilla. In einem Römerbrief begegnet uns so ein Gruß: Es grüßen euch Erastus, der Schatzmeister der Stadt. Und das war da wahrscheinlich Ephesus. Und von hier schreibt er den Römerbrief und übergibt diesen Gruß. Und später wird das ein Helfer von ihm in Kapitel 19, das müsste dann schon die dritte Reise, nein, Entschuldigung, das ist immer noch die zweite Reise, denke ich. Oder ist das schon die dritte? Es tut mir leid, weiß ich nicht genau. Aber in Apostelgeschichte 19, 22 heißt das, er sandte zwei von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien. Und er war mit ihm im Dienst verbunden und eben hier ist das, Erastus blieb in Korinth. Also Paulus bekümmerte, dass er ihn nicht in der Nähe hat einfach. Er wäre gerne mit ihm, hätte gerne noch Gemeinschaft. Die Möglichkeit gibt es nicht. In Trophimus erinnert sich Paulus an eine Reisebegleitung zu einer schweren Reise. Bei Lukas ist es so, dass er nicht häufig beschreibt, wer denn alles mitgewesen ist als Mitarbeiter. Er erwähnt sich selber zum Beispiel kaum. Und an einer Stelle macht er eine Ausnahme und spricht ganz deutlich von der Reisebegleitung. Das ist Apostelgeschichte 20,4, als Paulus sich endgültig und sehr ausführlich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet. Dann wird Name für Name mit ganz genau sozusagen Lokalisierung genannt, wer ihn alles begleitet hat. Und da wird auch Trophimus genannt und er begleitet Paulus auf dieser sehr schweren Weise, die Paulus sehr emotional mitgenommen hat nach Jerusalem, die herausfordernd war, weil die ganze Stadt in Spannung war, die ihm am Herzen lag. Und wir wissen definitiv, dass er bis 21, 29 mit ihm da war, denn genau dieser Trophimus ist irrtümlicherweise der Anlass, dass die Juden Paulus töten wollen, denn sie gehen davon aus, dass Paulus diesen Trophimus mit in den Tempel genommen hat und dadurch den Tempel verunreinigt hat. Und das sagt uns etwas Interessantes über Trophimus, dass nämlich dieser Trophimus definitiv kein Jude und auch kein hellenischer Jude war, sondern eindeutig ein Heide, also ein Grieche, ein Unbeschnittener. Und Paulus konnte also diese Freundschaft halten mit Großfamilien, mit Ehepaaren, mit Einzelpersonen, mit Heiden. Und ich glaube, eben mit allen konnte er auf eine langjährige Freundschaft zurückblicken. Es sind 5 Namen einer langjährigen Freundschaft. 5 Namen einer Freundschaft, die hielt, als sich alle in Asien von Paulus abwandten. 5 Namen, an die Paulus auch noch kurz vor seinem Heimgang dachte. 5 Namen, die ihm auch an der Pforte zur Ewigkeit noch wichtig waren. 5 Namen, die zeigen, wie wichtig Freundschaft ist. Ein Begriff, der 135 Mal in der Bibel vorkommt. Und wie tief sind die Freundschaften von David und Jonathan gewesen oder von Ruth und Noemi. Sprichwörter 17:17 fasst das gut zusammen. Ein Freund liebt zu jeder Zeit und als ein Bruder für die Not wird er geboren. Genau das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und die Freundschaft ist nicht an und für sich, nur weil sie Freundschaft ist, gut. Denn Pilatus und Herodes wurden Freunde, als sie Jesus verurteilen. Das Geheimnis war auf biblischer Freundschaft, die langjährig anhält. Dieses Band der Freundschaft zwischen diesen 5 Personen und Paulus ist die Leidenschaft für Jesus Christus. Diese Leidenschaft verbindet Menschen über Stände, über Rassen, über Bildungsgräde, über Besitztum hinaus miteinander. Sie verbindet Arme und Reiche, Juden und Griechen, Männer und Frauen, Kinder und Alte, Alleinstehende und Verheiratete und Großfamilien. Und das ist in einem Satz, kann man daraus die Anwendung für uns ableiten, dass wir berufen sind, unseren Geschwistern in besonderer Weise, aber auch den Menschen im Allgemeinen, treue Freunde zu werden. Und die Frucht des Geistes, die das beschreibt, gibt es sogar, die heißt Freundlichkeit. Amen.